Gernot Schönfeldinger trägt seit vielen Jahren mit seinem schwarzen Humor Satirisches in die heimische Literaturszene. Der 53-jährige Autor hat seine literarische Sicht auf die Welt bisher in Kurzgeschichten, Theaterstücken und Gedichten ausgedrückt. Auch Musik gehört zu seinem Leben. Viele seiner Mundartgedichte sind auch vertont. Gernot Schönfeldingers Begleiter auf der Bühne ist oftmals der Kontrabass, den er selbst zupft. Jetzt ist der erste Roman des gebürtigen Südburgenländers in der Edition Lex Lis 12 erschienen. Johannes Erasmus oder der Wahnsinn hat Familie und die wohnt bei mir. Darin erzählt Schönfeldinger die Geschichte einer Kindheit, gespickt mit Situationskomik, Ironie und viel Mut zur Schilderung von ungeschöntem Familienalltag. Meine Kollegin Michaela Frühstück hat das Buch gelesen und den Autor zu einem Gespräch gebeten.
Herr Schönfeldinger, bitterböse und schwarzhumorig zeichnen Sie in Ihrem Buch Johannes Erasmus oder Der Wahnsinn hat Familie und die wohnt bei mir ein familiäres Sittenbild, das vielleicht etwas zugespitzt erscheint, aber dennoch Familienalltag abbildet, wie er auch täglich passieren könnte. Wie viel Fantasie steckt in diesem Buch?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, es ist zugespitzt. Vielleicht war die Fantasie quasi der Spitzer, die den Alltag eben ja auf eine etwas absurde Weise darstellt. Aber ich möchte das betonen, ich werde auch gefragt, handelt es sich um eine Autobiografie? Dann sage ich definitiv nein, das Buch ist fiktiv, die Handlungen haben so nicht stattgefunden, die Personen haben so, wie sie dargestellt werden, nicht existiert oder existieren immer noch nicht, haben auch nicht so gehandelt. Aber das Ganze ist die Summe aus Beobachtungen, Erlebnissen, Dingen, die einem erzählt wurden, gewürzt mit einer Prise Fantasie. Und all das ist komprimiert eben ja auf 190 Seiten, eine Familiengeschichte aus den 70er Jahren.
Sie scheuen sich nicht ganz genau hinzuschauen, auch wenn es zugespitzt sein mag, und zeigen auf wunde Punkte in unser aller Biografien hin. Dieses Schonungslose zieht sich durch Ihr ganzes Schreiben, also es bezieht sich jetzt nicht nur auf dieses Buch. Weshalb ist Ihnen dieses genau Hinschauen und den Finger in die Wunde zu legen so wichtig?
Vielleicht müsste ich mich selber einmal therapieren. Wie vieles in meinem Leben hatte sich ergeben, dass ich den Blick auf das Menschliche und allzu Menschliche richte. Ich wurde beeinflusst schon in meiner Jugend zum Beispiel von den Helden des Austropop und auch nicht zuletzt vom Ludwig Hirsch. Also dieser schwarze Humor, die dunkelgrauen Lieder. Auch da werden ja die Abgründe des Menschlichen dargestellt und es hat mich sicher beeinflusst und in eine bestimmte Richtung gelenkt. Den Blick in die Richtung gelenkt und auch mein Schreiben in diese Richtung gelenkt. Im Grunde waren fast beginnend mit meinen allerersten Texten, ging es um dieses Thema, ja, das, wie gesagt, das Menschliche und Allzumenschliche. Im Grunde ist es ja naheliegend, wir sind ja umgeben von Menschen und wenn man die Augen öffnet, wenn man beobachtet, wenn man zuhört, dann sieht und erlebt man ja viele, viele unterschiedliche Dinge.
Sie kreisen in Ihren Texten ja, wie Sie es jetzt auch geschildert haben, um das Private und bilden damit aber auch die Gesellschaft ab, auch mit Problemen der Gesellschaft. Wollen Sie vor allem gute Geschichten erzählen oder geht es Ihnen auch um Gesellschaftskritik?
In meinen Anfängen habe ich geglaubt, ich könnte die Welt verändern mit meinen Geschichten. Mittlerweile, ganz offen gestanden, es geht mir darum, gute Geschichten zu erzählen. Aber ich möchte nicht, dass sie an der Oberfläche bleiben. Ich möchte die Leute trotzdem erreichen und berühren. Jetzt nicht in der Hoffnung, dass ich großartig die Welt verändern kann, aber vielleicht, dass ich den einen oder anderen zum Nachdenken bringe oder dass ich zumindest, dass sich die Leute drin wiederfinden. Mit allem Positiven und Negativen, das das Leben so mit sich bringt.
Trotz des schwarzen Humors und der Tatsache, dass Sie Ihr Leben nachzeichnen, die man selber nicht immer gerne leben möchte, zwischen feinem Humor und derber Komik bleibt einem oft das Lachen im Halse stecken. Manchmal bricht dieses Lachen aber auch schallend hervor beim Lesen. Wie wichtig ist Ihnen dieser Humor beim Schreiben und in Ihrem Leben?
Sehr wichtig. das Wichtigste überhaupt. Wenn man nicht über sich selbst lachen kann, dann, ich glaube, dann fehlt einem etwas im Leben. Der Humor ist ja ein Ventil. Der Humor hilft über vieles hinweg. Man weiß ja, dass der Humor auch über Schmerz, über körperlichen Schmerz, über seelischen Schmerz, Trauer hinweghelfen kann. Humor ist einfach Teil unseres Lebens, ein ganz wichtiger Teil des Lebens. Es gibt die beiden Gegenspieler, die Trauer, Schmerz und der Humor. Ich glaube, die müssen in einem ausgewogenen Verhältnis sich bewegen, dann ist das Leben wohl auch erträglich und lebenswert. Ja, also das Leben liefert immer Tragikomödien. Meiner Meinung nach ist das ganze Leben eine Tragikomödie und genau das spiegelt sich auch in meinem Buch wieder.
Johannes Erasmus hat mittlerweile eine Facebook-Seite.
So ist es, ja. Und dort postet er jeden Tag einen Beitrag.
Das bringt mich zum nächsten Thema. In Zeiten der Pandemie ein Buch zu veröffentlichen, ist keine sehr erstrebenswerte Tatsache. Wie geht es Ihnen damit?
Ja, mittlerweile leider wieder schlecht. Ich war ja der Hoffnung, während das Buch am Fertigwerden war, ja, hat es so ausgeschaut im Sommer, als würde sich die ganze Sache beruhigen. Mittlerweile haben wir Herbst und das Gegenteil ist der Fall. Ich habe, so wie viele, viele andere Künstlerkolleginnen und Kollegen, das Problem, dass Veranstaltungen nicht stattfinden, dass sie in sehr eingeschränkten Rahmen stattfinden. Deswegen auch die Idee, dass ich halt die modernen Medien nutze mit genügend Abstand und für Johannes Erasmus eine Facebook-Seite einrichte.
Sie sind ja ein Vielschreiber, auch ein beruflicher Schreiber außerhalb des literarischen Schreibens. Sie haben viele Bücher veröffentlicht. Welchen Stellenwert hat dieses Buch in Ihrer literarischen Biografie für Sie?
In gewisser Weise ist es die bisherige Krönung meines Schaffens. Ich sage eher scherzhaft, aber es ist eine Tatsache. Ich habe fast 40 Jahre gebraucht, um meinen ersten Roman zu veröffentlichen. Weil ich ja so ungefähr mit 13, 14 begonnen habe, meine ersten Texte zu schreiben. Tatsache ist auch, ich hatte in den Jahren, in den Jahrzehnten davor erstens gar nicht die Zeit, um mich an ein größeres Werk heranzuwagen und mir hat in gewisser Weise auch der Mut dazu gefehlt. Ich war vielleicht auch noch nicht reif genug dafür. Ich habe mich eher auf die kleineren Formen gestürzt, Erzählungen und meine Dialektgedichte, Schultheaterstücke schon, das hat sich damals so ergeben, waren schöne Erfahrungen, aber diese große zusammenhängende Erzählung, eigentlich erst seit ich nach Wien pendle, habe ich interessanterweise die Zeit und auch die Muße zu schreiben. Ich sitze im Bus und die Ideen fliegen mir zu und ich schreibe jeden Tag ein bisschen was auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt und so ist auch dieses Buch entstanden. Und wenn mich jemand fragt, ist es eine Autobiografie, dann sage ich nein, also aus schon erwähnten Gründen und sage dazu, es ist genau genommen ist es eine Autobusbiografie, weil das Buch großteils im Autobus entstanden ist.
Gernot Schönfeldingers Roman Johannes Erasmus oder der Wahnsinn hat Familie und der wohnt bei mir wird aus der Sicht des Kindes erzählt. Im folgenden Ausschnitt schildert der Sohn der Familie, unter welchen Umständen die Eltern einander kennengelernt haben. Auf dem Wochenmarkt.
Der voluminöse Vater hatte beim Eintreffen auf dem Wochenmarkt schon seit gut 2 Stunden nichts mehr zu sich genommen. Da tat sich in der Menge eine Lücke auf und er erspähte eine Leberkässemmel, die in Augenhöhe auf ihn zukam. Natürlich hatte er sofort gewittert, dass es keine Extrawurst war. Aber da es sich um seine zweitliebste Semmelvariante handelte, hatte er kein Problem damit. Mein Vater wiederum hatte soeben lustvoll abgebissen und ließ die Hände mit der Semmel auf seinen Bauch sinken, um die Armmuskulatur zu entspannen und in Ruhe zu kauen. Er schaute links, er schaute rechts, aber er schaute nicht nach vorne. Meine Mutter war atemlos stehen geblieben, weil die Straße auf dem zurückgelegten Stück leicht anstieg. Sie ließ für einen Moment den Rollstuhl los, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, und stützte das Gefährt mit ihrem Körper ab, um ein Zurückrollen zu verhindern. Nicht bemerkt hatte sie, dass sie den Scheitelpunkt des sanften innerstädtischen Hügels erreicht hatten. Der zur Sicherung gedachte leichte Schubs mit der Hüfte genügte, dass der Rollstuhl seinem Namen gerecht wurde und sich vorwärts in Bewegung setzte. Mit weit geöffnetem Mund, dem freudige Grunzlaute entströmten, rollte das Walross auf die Leberkässemmel zu und rammte mit den Fußstützen die Schienbeine meines Vaters, dessen Oberkörper nach vorne kippte. Weich landete er auf den Fettwülsten seines zukünftigen Schwiegervaters. Der fand im Gegenzug die Leberkässemmel direkt in seinem Mund wieder, indem der köstliche Happen fast zur Gänze verschwand. Meine Mutter reagierte viel zu langsam und verfolgte die Szene mit heruntergeklappter Kinnlade und ungläubigem Staunen. Selbst das hysterische Kreischen blieb vorerst auf halbem Wege stecken. Die Sache war ihr unangenehm, doch gleichzeitig betrachtete sie wie gebannt das schmale, blasse Gesicht des jungen Mannes, der sie über die Schulter ihres Vaters hinweg selig anlächelte und die Schmerzen an seinen Schienbeinen gar nicht mehr spürte. Dies mag wohl auch daran gelegen sein, dass sein männliches Gehirn angesichts der hübschen jungen Frau seine Gedanken sofort in eine andere Richtung gelenkt und seine Tätigkeit auf ein Minimum reduziert hatte, um einer zentralen Körperregion bei Bedarf genügend Blut bereitzustellen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und sie hätten diesen Moment gerne länger ausgekostet, hätte die Semmel nicht die Sauerstoffzufuhr zur Luftröhre des Rollstuhlpassagiers behindert. Der Koloss begann zu beben, als fänden unter ihm seismische Aktivitäten statt. Dann bäumte er sich auf, wodurch er meinem Vater mit Schwung wieder auf die Beine verhalf. Nun wurde meine Mutter endlich aktiv und fingerte im Mund ihres Vaters herum, um die Semmel zu entfernen. Vor die Wahl gestellt zwischen Erstickungs- und Hungertod, wollte der sie aber nicht freiwillig hergeben. Habe ich schon erwähnt, dass meiner Mutter das erste Glied des rechten Zeigefingers fehlt?
Gernot Schönfeldinger war das mit einem Ausschnitt aus seinem neuen Roman.
Radio Burgenland Extra. Jeden Donnerstag, 20 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.